Ich-Funktion mit im Prinzip brandaktueller, aber aller Musik auf Lux FM Europa. Heißt der Titel der Band Ich-Funktion, der eben auch mein Gast angehörte. Kai Pankonin ist bei mir im Studio. Wir wollen über seinen neuesten Roman sprechen, ein autobiografisches Werk mit dem Titel November Echo. Vor kurzem erschienen, heute gibt es eine kleine Lesung, die stattfinden wird in der Schönhauser Allee. Vorher quatschen wir ein bisschen über die alten Zeiten, über das neue Buch und über Ausblicke in die Zukunft von mir aus. Ich sage zunächst nochmal Hallo und herzlich willkommen, Kai. Schön, dass du da bist. Tag.
Hey, grüß dich. Ich freue mich auch sehr, dass das so ein schöner Ort mitten in Berlin ist und das Wetter auch noch passt.
Ja, und du hast dich auch wieder erinnert an das Gebäude. Jo. Du hast mir beim Reinkommen gesagt, Mensch, das war einer der ersten Orte in West-Berlin, wo ich mal gepennt habe.
Ja. Nach dem Mauereröffnung, rüber Oberbaumbrücke, damals Paul-Linke-Ufer, hochgelatscht, die Westautos erkannt und die sehen, das ist wirklich eine andere Himmelsrichtung, wir sind im Westen. Und dann Fahrstuhl, weiß ich gar nicht, nee, Treppe hochgeeilt und dann saßen übrigens auch schon paar Leute, die schon im Westen reisen durften, nämlich eine Schriftstellerin, ist die Mutter von meiner damaligen Freundin.
Aha.
Die saß hier und hat dann gestaunt, dass ihre Tochter nebst Schwiegersohn ist so ein Thema, aber dass sie uns auf einmal gesehen hat und dann haben wir gleich hier gepennt und wir haben uns gefragt, ob wir in den Osten zurück.
Das war also in der Nacht quasi.
Ja, ja.
Das ist ja stark.
Das ist für mich, deswegen werde ich die Oberbaumbrücke und diese Gegend hier immer lieben, sogar obwohl die hip ist.
Naja, dieser Verhipsterisierung sind wir wahrscheinlich auch noch mitschuld.
Möglicherweise, ja.
Verdammt, scheiße. Bevor wir über das Buch sprechen, lass uns doch noch mal ein bisschen zurückblicken, auch auf deine Biografie. 65 Baujahr. Ja. Du bist gebürtiger Berliner. Mit 10 Jahren hast du die erste Gitarre bekommen und angefangen zu spielen im Osten und hast dann mit der Musik losgelegt. Dann war so die Grundüberlegung, dass du sowas wie Chemiefacharbeiter machen könntest. Ja. Dann bist du aber beim Punk gelandet. Weißt du noch, was da der ausschlaggebende Punkt für war? Ich habe gelesen, dass es in manchen Fällen eher die Klamotten sogar waren, als jetzt unbedingt die politische Ausrichtung der Punker. Was war der entscheidende Knackpunkt für dich, dich umzuorientieren?
Also ganz wichtig war, weil das die einzige Musikrichtung war, die ich spielen konnte. Denn ich bin echt eine faule Socke gewesen. Ich habe mit 17 den ersten Barré-Griff gelernt. Das ist also wirklich
7 Jahre
das ist viel zu spät. Du kannst ihn schon längst. Wir haben gerade drüber geredet, weil ich gemerkt habe, man kommt nicht weiter. Und habe dann angefangen, Lieder zu spielen. Da bin ich in der Lehre gewesen und habe festgestellt, obwohl das ein ganz komisches Englisch war, was keine Sau verstehen würde, das hat aber den Leuten gefallen. Aber ich hatte so die ersten Erfolge, das waren dann so 3 bis 4 Griffe, Musikstücke, habe festgestellt, das mögen manche Leute. Und dann kam diese Situation, dass ein Freund von mir aus der Lehre mich ins Café Posthorn mitgenommen hat. Das war am Alexanderplatz damals. Und da haben sich diese ganzen Musiker, die teilweise schon älter waren als ich, so um die 26 rum, wir waren dann Anfang 20, habe die kennengelernt und habe dann einfach Wind gerochen und zeitgleich mir meine erste E-Gitarre gekauft. Und dann hatte ich das Glück, 2 sehr gute Gitarrenlehrer zu bekommen. Einer war so ein Blues-Mensch, der andere war mehr so ein Jazzer. Und von den Blues-Menschen habe ich gelernt, wie man effizient Gitarre spielen kann. Also man darf faul sein, man muss aber Lust zum Spielen haben. Spielen im Sinne von, ich spiele mit meinen Legosteinen, so spiele ich mit der Gitarre mittlerweile. Ja. Und so geht's dann vorwärts.
Das heißt, eine gewisse Form des Minimalismus wurde dir vom Blues-Gitarristen
Also einfach effizient sein.
Ja.
Und vor allen Dingen Bausteine dafür kriegen, um die eigene Kreativität zu benutzen. Ich habe auch mal Bach versucht zu üben, da war aber dann so, das konnte ich dann irgendwann mal diese für Elise oder wie diese Ding hieß. Aber das war ein sehr fluffiger Erfolgsmoment, denn kaum konnte ich das meiner Mutter vorspielen, hatte ich keine Lust mehr drauf, weil das, und dann merkt man irgendwann, man möchte das selber bauen. Und dann kam der nächste Schub dann, dass ich jemanden kennengelernt habe mit Posthorn, der hat gesagt, wir machen eine Band, der konnte richtig was. Und ich noch nicht, aber ich habe das dann geschafft, 1 oder 2 Songs von mir zu platzieren. Und habe dann zu meiner großen Freude festgestellt, das mögen andere auch. Also es gab ja diese Band in meinem Leben namens Freigang, heutzutage Freigang Band. Und der André Pohl, das ist ja eine gestandene Ikone damals gewesen, der hat sehr schnell von mir einen Song, wir haben gerade gehört, Europa, gut gefunden und hat gefragt, ob er den mit Freigang spielen kann. Und das war für mich ein absoluter innerer Vorbeimarsch.
Absolut.
Aha. Und das ist im Laufe der Jahre immer wieder passiert, dass dann einige Bands irgendwas von mir aufgegriffen haben. Inch the Bucket the Bills hat damals einen Text von mir verwendet und hat eine eigene Musik dazu gemacht. Das war so das nächste Ding. Mehr will ich jetzt nicht sagen, nee, weil auch die Prominenz hat sich mal für mich interessiert, aber dieser Kontakt ist dann nicht zustande gekommen, ja. Aber ist
ja
ein.
Ja, aber du hast dann relativ schnell Fuß gefasst und eben auch so eine Gruppe von Menschen gefunden, denen du dich zugehörig fühlen konntest. Und das war ja, glaube ich, auch gerade, ist, glaube ich, für jeden Jugendlichen weltweit wichtig, dass man so eine Bezugsgruppe hat. Hm. Aber ich glaube, im Osten mit der Mauer drumherum war es vielleicht noch ein bisschen wichtiger, da jemanden zu finden oder eine Gruppe zu finden, die eben auch offensichtlich nicht mit dem Staate unter einer Decke steckt. Wie wichtig war es denn für dich als junger Mann, so ein Ventil zu finden mit der Musik, wo du auch so Aggressionen oder schlechte Gefühle rauslassen konntest? Und die müssen ja nicht unbedingt was mit dem Staate zu tun haben, sondern es kann ja auch ein innerer Krieger, glaube ich, hast du es mal genannt, sein, den du bekämpfen musst.
Gehört. Ja, drauf gehört habe ich mal, ja. Ohne Quatsch, das ist mir ein ganz wichtiges Ding. Ich habe durch das Musizieren und durch das Schreiben meinen inneren Krieger so in die Schranken gewiesen, weil ich war mit Dreck angefüllt, mit Wut, mit Aggressionen, wo ich gar nicht gewusst habe, wo die herkommen.
Oder auch Autoaggressionen, also ja, du warst absolut. Da auf dich selber sauer.
Auch, ja. Das war nicht wirklich nur der Staat, das wäre mir in jeder politischen Umgebung, glaube ich, so gegangen. Das Problem am Sozialismus war, glaube ich, dass die einem immer erzählt haben, dass man gut ist und das Böse sind maximal die Kindermörder, das war dann so ein Begriff, der schwirrte dann in meiner Köpenicker Kindheit rum und ein Nachbar, der vielleicht mal seine Frau verprügelt hat und irgendwelche Homosexuelle, die ich durch Zufall mal am Imbissstand gesehen habe, die eine ganz komische Form von Currywurstessen erfunden hatten, das will ich jetzt nicht weiter ausfeilen. Und ich habe gemerkt, irgendwo sind die Leute. Und dann habe ich aber gemerkt, irgendwo ist in mir Dreck drinne. Mhm. Und wir gehen jetzt auf Weihnachten zu. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal sich zu Weihnachten richtig Mist geführt hat, obwohl der Bauch voll gewesen ist. Mhm. Und obwohl vielleicht so ja die geliebte Frau oder die geliebte Person da gewesen war. Und trotzdem hat man so ein Restunglück und muss das wegsortieren.
Ja.
Krieg kommt für mich nicht in Frage. Soldat will ich nicht werden. Ich marschiere auch zu schlecht, ist mir bestätigt worden. Also wohin damit?
Ja.
Und im Punkrock habe ich mich zu Hause gefühlt. Erstmal rein optisch. Ich sehe nicht aus wie ein Heavy-Metal-Typ.
Mhm.
Und das ist mein Zuhause geblieben und ich freue mich, dass es mittlerweile auch Bands gibt, die offenbar diesen Geist noch aufgreifen und was anderes draus machen.
Ja, wenn wir uns gleich noch eine anhören, eine Empfehlung von dir, aufgenommen übrigens hier in Berlin von Moses Schneider, obwohl die Kapelle aus Manchester kommt, da verraten wir aber noch nicht mehr zu. Lass uns kurz nochmal ruhig an diesem, man kann es ja schon fast therapeutischen Ansatz nennen, bleiben. Du hast jetzt gerade verraten, dass die Musik durchaus ein Ventil für dich war, um diesen inneren Dreck loszuwerden. Und wenn man sich jetzt auch dein neues Buch durchliest, hat man auch das Gefühl, dass du durchaus selbst nochmal Gefühle, Emotionen von damals aufarbeitest und da aber auch für dich selber unter Umständen, weiß ich ja nicht, auf einen Punkt kommst, wo du sagst, okay, das ist immer noch ein hartes Thema gewesen, das ein oder andere Thema, aber jetzt bin ich damit durch, auch weil ich eben drüber schreiben kann.
Ja, ich habe wirklich, das wird in dem Buch auch beschrieben, eine Situation gehabt, die nur wenige Jahre zurückliegt und alles in Berlin passiert ist, wo ich gemerkt habe, das Musizieren reicht mir nicht aus. Also ich konnte dann, mach so ein ähnliches Kreistraining wie du anscheinend, Gitarre spielen, dann Schlagzeug spielen, dann Computer anmachen, Software hochfahren, irgendwas aufnehmen und habe aber gemerkt, bei dieser speziellen Situation, die ich nicht vorwegnehmen will in diesem Buch, reicht das immer noch nicht. Mhm. Also ich konnte immer noch nicht schlafen und da verstehe ich echt keinen Spaß, wenn ich im Bett liege und nicht dran schuld bin. Also ich habe nicht zu viel Kaffee getrunken, sondern lege mich mit meiner Katze ins Bett und kann trotzdem nicht pennen. Dann ist eine Restenergie drinne, die mich überflutet, wenn ich die nicht verarbeite. Und da bin ich geschoben worden, regelrecht von so einer zu dritten nichtstofflichen Komponente, die gesagt hat, schreib dein Buch, schreib dein Buch, schreib dein Buch. Und es wird auch beschrieben in dem Buch, dass ich teilweise in so einem Wahnzustand war und im Bett gelegen habe und geträumt habe, dass mir Teile des Buches diktiert werden. Vielleicht, weil das Gehirn so arbeitet, das wollen wir vielleicht nicht zu esoterisch machen. Aber es gibt so eine Momente im Leben, die da wird mal geschoben.
Es gibt ja Leute, die behaupten, Kunst kommt nicht von können, sondern von müssen.
Ja, ja. Danke.
Also, dass du eben nicht das bringen musst, was du quasi kannst, sondern das, was du bringen musst, das landet dann unter Umständen auch auf manchmal unerklärliche Weise auf Band oder auf dem Rechner oder plötzlich hast du 4 Seiten DIN A4 geschrieben und denkst dir, wow, wo kommt das denn jetzt her? Und das ist aber auch was man, finde ich, durchaus spürt in deinem Werk, dass da eben eine Dringlichkeit, nennen wir es mal ruhig Dringlichkeit, vorhanden ist. Wir werden gleich noch ein bisschen weitersprechen und auch ein bisschen auf die Story, obwohl wir nicht zu viel verraten wollen, eingehen. Zwischendurch aber nochmal Musik, die du jetzt aufgenommen hast als Eis 10. Alleine.
Ja.
Eis 9 hieß die Band mal? Eis 10 ist ein Upgrade oder wie?
Nee, Eis 9 wird im Buch erklärt, warum es Eis 9 gibt. Das macht auch Spaß, wenn man das irgendwann verstanden hat. Eis 10 ist sozusagen eine erweiterte Art und Weise, sich zu schützen. Irgendwann haben die Jungs in meiner Band gesagt, so wollen wir die Band nennen. Der Song, der jetzt gespielt werden wird, ist von Ice 10, den haben wir zusammen komponiert, aber aufgenommen habe ich es alleine, weil wir noch nicht im Studio waren.
Barfuß durch die Dackelwurst.
Haben wir. Ja, neue Hymne für Berlin.
Ja, meine Damen und Herren, ziehen Sie sich das hier rein.
Wir teilten uns eine Spinat-Lasagne.
Ja, wie stark ist das denn? Ice 10 mit Barfuß durch die Dackelwurst. Das war jetzt noch nicht die Abbey Road Studio Variante, sondern eher so das Demo von dir zu Hause. Aber gerade das hat Qualitäten, die dann vielleicht in der Studioaufnahme verschwinden. Ja, das kennst du ja auch, die Magie des ersten Demos,
absolut,
oder?
Absolut, absolut. Ich habe schon Songs zu Hause dann im Bett gehört nach einer Studio-Session bei Vielklang damals. Ja. Und habe fast geheult, lag auch nicht an dem Techniker. Aber die haben ausgerechnet den Song dann damals auf die CD genommen, der gar nicht geplant gewesen ist, weil die anderen einfach scheiße waren.
Hm. Naja, so ist es dann halt manchmal. Dein erstes Buch, Kein Kampf, ist in den 90ern bereits erschienen. Ja. Da hast du nochmal zurückgeblickt, eben auch auf deine musikalische Vergangenheit. Jetzt hat es relativ lange gedauert dann doch, ja, bis das neue Buch fertig war. Trotzdem habe ich so das Gefühl, dass es ein Stoff ist, der im Prinzip seitdem die Story passiert ist, in dir schlummerte.
Ja.
Warum hat es also so lange gedauert? Musstest du das erstmal ein bisschen wie so einen guten Wein bisschen lagern, damit die Story noch reifer und geiler wird? Oder hast du dich nicht ran getraut an die Nummer? Oder hast du einfach andere geile Sachen gemacht?
Es gab einfach keine Einstiegsmomente dafür. Also ich kann wirklich sagen, ich habe auch in den 90er Jahren versucht, weiter zu schreiben, Bücher zu schreiben und so weiter, und habe festgestellt, jemand hat mal gesagt, der besser ist als ich, that's typing, not writing. Mhm. Das ist ein bekanntes Zitat.
Wow.
Und das war nur runtergetippt. Das konnte man gleich wieder in die Tonne kloppen. Irgendwie. Was mir gelungen ist, das steht auch teilweise in den Büchern drin, sind Texte zu machen. Die sind auch wirklich gut geworden, würde ich sagen. Und die stammen teilweise auch aus 90er Jahren und so. Aber das Buch selber, das wollte erst zu mir, als ein bestimmtes Ereignis in meinem Leben stattgefunden hat. Das hängt mit gebrochenen Herzen und so weiter zusammen. Und das konnte nur zu diesem Zeitpunkt ausgelöst werden, wie ich jetzt verstehe.
Okay, alles klar. Also da haben wir dann wieder diesen äußeren Einfluss, der irgendwann dazukommt und dem Künstler, der Künstlerin sagt, sorry, boy or girl, it's about time to start working. Aber das ist ein tolles Zitat. That's typing, not writing.
Ja.
Das muss ich mir merken.
Bitte schön.
Das ist wirklich schön.
Es gibt bestimmt ganz viele Leute, die wissen, von wem das stammt.
Ja, ja, sollen sie uns schreiben.
Ja, vielleicht für die Verlosung oder so.
Ja, genau. Was auch auffällt, ist die Namenlosigkeit der wichtigsten Person im Buch, außer dir. Es geht ja um eine Herzschmerzgeschichte.
Ja.
Und die Frau, um die es geht, die wird namentlich nicht erwähnt. Also sie hat keinen Namen. Es gibt da noch eine andere Person, die heißt immerhin A. Ja. Also da weiß man, da weiß man zumindest den Anfangsbuchstaben, aber die zweitwichtigste Person im Buch, kann man glaube ich sagen, hat keinen Namen. Hm. Ist das eine Tatsache, die dazu mit zu tun hat, dass du Rücksicht auf Privatsphäre nimmst, oder ist es eher so ein stilistisches Mittel, um dieses Geheimnisvolle vielleicht noch ein bisschen mehr rauszukitzeln, weil geheimnisvoll scheint sie ja gewesen zu sein, die Frau ohne Namen.
Ja, es ist vor allen Dingen ist es so, dass ich festgestellt habe beim Schreiben von dem Buch, dass die Frau so, wenn ich den Originalnamen von der Auslöserin ranheften würde, gar nicht mehr passen würde. Denn es ist ja interpretierte Lebenszeit und nicht gelebte Lebenszeit. Das ist ja eine ganz andere Sache. Und dadurch möchte ich das wie in der Mathematik handhaben, dass man sagt, wir nehmen mal eine Formel. N gleich MC, M, E gleich MC Quadrat oder wie es ist.
Ja.
Das ist besser, das so zu machen, weil auch viel besser die Relevanz für andere Leute dann klar ist, weil sie viel besser interpretieren können, als dass ich dann sage, das ist der Fernsehturm, der ist 365 Meter hoch oder so. Das ist ja nicht Sinn von geschriebenen Büchern.
Und auch für dich war es einfacher so zu arbeiten, weil du sonst unter Umständen so lost in music, lost in details mäßig.
Möglicherweise auch, aber wichtig war, zum Eingang habe ich schon die Frau auch schützen wollen.
Ja.
So. Aber dann habe ich irgendwie festgestellt, das geht eben weiter. Das ist, weil mir das Buch wirklich selber geholfen hat. Wir sind ja, finde ich, Geburtshelfer von Büchern. Wir schreiben vielleicht 20 Seiten und ab da sagt das Buch, danke Papa, ich weiß jetzt, wie es weitergeht.
Ja.
Und so fühle ich mich jetzt gerade.
Ja, das höre ich auch oft, dass dann Schriftsteller sagen, ja, irgendwann haben die Figuren ein Eigenleben entwickelt und haben mir dann nachts irgendwann gesagt, ich möchte aber diese Frau nicht heiraten.
Ja, ja.
Ich möchte, dass die Geschichte anders weitergeht.
Und ohne Quatsch, man denkt immer, die spinnen alle, aber entweder ich spinne mit und du vielleicht auch oder da ist was dran.
Da sind wir schon zu dritt, immerhin.
Einmal frei, jetzt kommen nur noch die Helfer.
Genau. Was mir auch aufgefallen ist, dass du jetzt nicht viel Dialog im Buch untergebracht hast.
Ja.
Woran woran liegt das? Du hast das
kann ich nicht. Also okay. ohne Quatsch, ich habe mal versucht, synthetisch Dialoge zu erzeugen und festgestellt, mir fällt es sau schwer, mich wirklich in eine andere Person hineinzuversetzen, so dass einfach zwei Personen miteinander reden. Ich habe sowas auch schon mal veröffentlicht in einer Zeitschrift, aber fühle mich damit nicht wohl. Ich glaube auch, dass viele Leute, die schreiben, nicht wirklich dialogtauglich sind. Mhm. Also ich habe da schon Sachen gelesen, wo ich dachte, warum zum Henker sagt denn diese Person sowas? Also wenn dann so ein Müllmann auf immer hochphilosophische Sachen sagt, das kann ja mal sein, so einen Menschen gibt's ja auch. Aber das zieht sich ein bisschen zu sehr durch die Literatur. Ja. Und da sage ich dann, der Dialog ist für mich Königsdisziplin, an die traue ich mich vielleicht mit 70 dann mal ran.
Was ich aber schön finde, ist, dass dadurch eben auch ein ganz eigener Rhythmus entsteht. Denn oft ist es ja so, dass im klassischen Roman, der heutzutage so rauskommt, ist dann eben auch relativ viel Dialog dabei. Den liest man dann so schnell weg, ein paar Seiten. Bei dir muss man aber dranbleiben. Das finde ich ganz schön. Also man muss es anders lesen als ein dialoglastiges Buch auf jeden Fall.
Oder man blättert einfach mal rein. Vor allen Dingen soll man bitte das Buch, wenn man möchte, so lesen, dass man nicht unbedingt diese Love Story als Kernthema betrachtet, weil das führt ganz woanders hin.
Ja. Also das Kernthema ist eher sowas wie Isolation oder
es geht eigentlich darum, Scheiße so Kakao zu machen. Also ich habe einfach gemerkt, wie ich den inneren Terror gut umplatzieren kann. Mhm. Eigentlich ist das ein Energietransfer. Mhm. Und es geht auch darum, das wird ziemlich im letzten Drittel vom Buch erklärt werden, sich vom Ich zu verabschieden und das Ich neu zu finden.
Mhm. Das ist ja dann wirklich fast schon therapeutische Arbeit, ja, haben wir ja absolut, vorhin schon so gesagt.
Absolut.
Was wird heute Abend passieren? Du stellst das Buch ja vor im Byte. Du hast auch schon gesagt, es gibt Überraschungsgäste, die wollen wir natürlich nicht verraten, sonst sind es ja keine Überraschungsgäste mehr. Aber
also ein Überraschungsgast, um bei der Wahl zu bleiben.
Einfach mal schamlos übertrieben.
Über diese Person freue ich mich sehr.
Okay, gut. Und die war auch schon mal bei uns im Studio zu einem ähnlichen Thema. So viel können wir verraten.
Ja, coole Sache. Ja? Auch das wäre eine Verlosung, theoretisch. Ja. Nö, ansonsten werde ich da, ich habe Stellen aus dem Buch rausgesucht, die versuche ich, ohne mich zu versabbeln, vorzulesen. Wenn ich das Gefühl habe, die Leute sehen müde aus, habe ich mindestens 3 Songs, die ich spielen kann. Also das wird nicht so eine Vorsicht-Kunst-Aktion, wo alle frieren und denken, ich will lieber einen Schokoriegel essen. Wir versuchen, uns gegenseitig in die Augen zu gucken und dann gucken mal, ob das schön ist. Die Veranstaltung wird dann gut sein, wenn alle Leute gut sind und da hänge ich vom Publikum ab,
wie jeder. Ja, ja, auch das ist Standard im Prinzip. Der Künstler muss sich spiegeln können mit dem
sonst
Publikum.
Ist die Sache für die Tonne.
Gut, dann würde ich vorschlagen, wir hören uns noch einen Song an von einer Band, die du mitgebracht hast, und zwar die Band Shoshi. Das ist eine Band aus Manchester, die du entdeckt hast, weil sie in Berlin sich irgendwo vor einer Halle aufgebaut haben, wo gerade eine große Band drin spielte. Die machen so Guerilla-Action oder wie?
Ja, also das ist eine Band, also ich sag dazu, dass ich normalerweise mir gar nicht gerne Live-Konzerte anhöre, weil ich auch zu alt bin, mir tun die Füße zu schnell weh. Aber Initialimpuls war im letzten Frühjahr, ich gehe zum Public-Image-Konzert, da geht man ja als Punker hin, weil es eine Pflichtveranstaltung ist.
Wie die Kirche am Sonntag, muss sehen.
Genau. Die waren auch gut, also ohne Quatsch, auch die Zugaben haben gefetzt, aber ich hatte eine Erkältung und mir hatten die Füße weh, hatte auch den ganzen Tag gearbeitet. Und gehe dann auf die Straße, unterhalte mich noch mit einem Kumpel und dann sehe ich, dass da eine Band aufgebaut hat, Autobatterie, Schlagzeug, ein Gitarrist, ein Basser, und ich denke, ja, sind hier so Kreuzbergkiffer, so, aber hab schon angefangen mit dem rechten Knie zu wackeln und irgendwann habe ich gemerkt, ich will mir das ganze Konzert angucken und habe erst gedacht, das sind Franzosen, weil Manchester Dialekt hört sich ja wieder ganz anders an als irgendwas anderes. Schlagzeug habe ich gedacht, da sitzt ein 9-jähriger Junge, das ist aber eine Sophie, so viel muss ich auch mal sagen, und das ist eine Musik, die schmeißt einen absolut weg, und die haben wirklich die Guerilla-Strategie, die fahren überall in Europa rum, fahren zu großen Acts, bauen sich da vor auf und verkaufen immer ihre selbstgebrannten CDs, weil die einfach gut sind.
Ah, geil.
Und von Texten her, ich habe mir die inzwischen mal kommen lassen, Shoshin heißen die ja, wie gesagt, buddhistischer Begriff.
Ja.
Die Texte, die ich so übersetzen konnte, die sind einfach so, dass da auch Geist von Punkrock drin ist und vor allen Dingen Power 2016 und Nachdenklichkeit. Ja. Also denen wünsche ich wirklich alles Gute und hey Pete, wir haben uns gar nicht bewusst gesehen, wir haben aber einen regen E-Mail-Verkehr in den letzten Tagen. Ja, also danke. Was wir hören werden, ist von dem neuen Album, das offiziell noch ja nicht draußen, das heißt A Billion
Happy Endings.
Ja, und den Song habe ich mir hier raufgeschrieben, den willst du vielleicht
auch sagen. Bowtie heißt der Song. Yeah. Und aufgenommen wurde das Ganze in der Tat hier in Berlin von Moses Schneider, der hier in dieser Kapelle wohl auch eine gewisse Qualität entdecken konnte. Bevor wir uns den Song jetzt anhören, sage ich schon mal tschüss. Vielen Dank, Kai, für deinen Besuch. Und heute Abend kann man Kai Pankonin live erleben. Er stellt sein neues Buch November Echo vor im Byte. Das ist in der Schönhauser 26a. Um 19.30 Uhr geht's los. Hier. Der Eintritt ist frei. Genau. Also braucht da kein Geld mitbringen. Oder ihr bringt welches mit, damit ihr euch das Buch kaufen könnt direkt.
Ich verborg die auch.
Du bist echt zu Punk, um mit deiner Literatur Geld zu verdienen. Funktioniert so nicht, Kai. Du kannst das nicht verborgen, du musst das verkaufen. Kapitalistisches System und so, schon mal gehört.
Verdammt, ich hab zu lange gepennt.
Wir sind auch ganz antikapitalistisch unterwegs an dieser Stelle und verlosen einfach auch mal ein paar Exemplare des neuen Buches von Kai Pankonin. Wer uns eine Mail schreibt an win@fluxfm.de mit dem Betreff November Echo und wer noch ein bisschen Glück hat, der kriegt von uns dieses Buch zugeschickt. Schreibt eure Adresse mit rein in die E-Mail, damit wir auch wissen, wohin wir das Buch schicken sollen. Also eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff November Echo. Und hier nochmal die Musikempfehlung von Kai, aufgenommen von Moses Schneider, Schuschin mit Bowtie. Danke für deinen Besuch, Kai.
Dankeschön.
Und bis bald hoffentlich. Hast du denn schon neues Material in Arbeit? Bist du mit Eiszehen im Studio?
Wir werden mit Eiszehen ins Studio gehen und denke mal, bis Mitte nächsten Jahres müsste langsam ein Ergebnis da sein.
Ja, dann melde dich doch bitte wieder.
Sehr gerne.
Tschüss, mach's gut. Dankeschön, tschüss.